Okay, herzlich willkommen zur Stoffwechsel-Sprechstunde. Und zwar ist diese Zoom oder diese Sprechstunde entstanden aus dem sogenannten FSH Express-Programm. Das ist also ein Programm von mir, was automatisiert läuft. Da gibt es kein 1:1-Coaching wie in anderen Programmen. Und da gab es halt, habe ich die Möglichkeit gegeben, stellt mal eure Fragen, damit wir die in so einem Zoom wie heute beantworten können, sozusagen für alle. Also das ist der ganz große Unterschied bei mir. Es gibt 1:1, dann habe ich mit euch immer Kontakt. Und bei dem anderen halt läuft alles online. Kein Kontakt in dem Sinn. Genau, das ist der große Unterschied. So, und wenn ich dann mal zurückgucke oder bei mir in meinen Ordner schaue, dann habe ich, glaube ich, 70 verschiedene Programme mittlerweile oder noch mehr. Insgesamt sind es, glaube ich, 300 Programme, die ich mal entwickelt habe, weil ich einfach weiß, dass jede Person anders ist und der eine lieber so, der andere lieber so. Und der junge Mann, der hier drin ist, der Steffen, der ist seit über 10 Jahren bei mir immer mal wieder irgendwo auf irgendwelchen Seminaren gewesen oder auf so Coaching Days. Und mittlerweile haben wir für ihn, hat nicht 10 Jahre gedauert, aber haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie er seine Cholesterinwerte, da ist erblich bedingt etwas durcheinander, wie er die halt gut in den Griff kriegt und sein Gewicht gut im Griff hat, seine Arbeit machen kann. Es hat ein bisschen gedauert. Und ja, das war jetzt zum Beispiel so ein Ergebnis. Da kannst du jetzt nicht so einfach irgendwas machen, da muss man halt ein bisschen gucken. Und wir haben Fragen bekommen von den Teilnehmerinnen und ich habe eine Liste auch veröffentlicht. Wenn ihr andere Fragen habt, wir haben hier einen Chat, könnt ihr gerne reinschreiben, eure Fragen, die ihr habt zum Thema Stoffwechsel, Hormone, alles, was euch so auf dem Herzen liegt, dann nehmen wir das gerne mit auf. Ansonsten fange ich einfach mal an mit den Punkten, die in dieser Umfrage angegeben worden sind. Also es gab für die Teilnehmerin eine Umfrage, wann passt es überhaupt für euch, so ein Zoom zu machen und welche Fragen habt ihr? Und da war eine Frage, Eiweißzufuhr. Mittlerweile, ich glaube, mittlerweile ist es bekannt, dass Eiweiß echt wichtig ist. Also die neuen DGE-Empfehlungen, die empfehlen ja sehr wenig Eiweiß. Da bist man ungefähr im Prozent, so bei 8%. Eiweiß, der Rest sollen Kohlenhydrate und Fette sein. Das hat überhaupt nichts mit Ernährung zu tun oder mit guter Ernährung, sondern einfach, wie kriege ich Menschen schnell satt und viele Menschen satt und wie kann ich die Umwelt schonen, beziehungsweise nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und da geht es nicht irgendwie darum, um Eiweißbedarf zu decken oder so, ganz und gar nicht. Da geht es um Umwelt und Ökonomie und Ideologie, ganz viel dabei. Aber wir brauchen nun mal mehr Protein, wenn wir unsere Leber entlasten wollen, wenn wir unsere Leber entgiften wollen, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, wenn wir Schilddrüsenhormone aufbauen wollen, brauchst du mehr Eiweiß als diese 0,8 Gramm. Mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar weniger, was die DGE empfiehlt. Ich will gar nicht über die DGE rummotzen, ich will euch nur die allgemeinen Empfehlungen sagen. Was sagen die? Was sagen die anderen? Grundsätzlich kann man Eiweiß so berechnen, dass man ungefähr, wenn man das ganz einfach berechnen möchte, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen sollte. Ich bin gerne jemand, der auch guckt, wie viel Lean Body Mass ist da, wie viel fettfreie Masse hat man und berechnet dann das Eiweiß auf die sogenannte fettfreie Masse und ernährt das, was da ist. Weil mit den 2 Gramm kannst du natürlich schon mal ein bisschen durcheinander kommen, wenn du jetzt hier jemanden hast, der 140 Kilo wiegt und machst dann mit 2 Gramm, dann bist du bei 280 Gramm, dann passt das nicht mehr. Dann hat man also viel zu viele Kalorien, die man dann aufnehmen würde und das würde das Abnehmen behindern. Und deswegen ist in dem Fall dann besser, eine Berechnung zu machen auf die fettfreie Masse. Die kann man ja sich an einer, wenn man In-Body-Messung macht oder Seca oder Tanita oder es gibt auch diese Navi-Rechner. Deswegen schreibt gerne mal in den Chat rein, kennt ihr euren Körperfettanteil in Prozent? Ja oder nein? Und könnt ihr gerne nein reinschreiben, ihr könnt ja und dann die Zahl dahinter schreiben. Und dann gucken wir mal. Ach, hier ist was gekommen schon. Ich muss mal gucken, wie komme ich jetzt hier rein? Da. Nein, Anja kennt ihn nicht. Da kannst du gerne mal googeln. Es gibt eine sogenannte Navy-Formel. Da, wenn du einfach mal im Internet googelst, Navy-Formel oder Körperfett berechnen nach Navy-Formel, da gibt es dann so Maßbänder, so, wird dir angezeigt, wo du das Maßband anlegst. Mann und Frau ist unterschiedlich und die berechnen dann deinen Körperfettanteil. Der ist relativ gut, das Ergebnis. Und letztendlich ist es ja wichtig, wenn man dann zum Beispiel 2 Wochen später nochmal misst, dass man dann einen Fortschritt sieht. Fortschritt kann ja positiv oder negativ sein. Entweder man hat mehr Körperfett oder weniger. Und am besten ist natürlich, wenn es weniger wird. Bis zu einem gewissen Grad. Ich hatte jetzt im Chat eine Dame, die wollte auch, oh hier, Steffen hat sogar schon was gemacht für uns nebenbei. Sehr gut, vielen Dank. Eine Frau nebenbei, die gar keine Menstruation mehr hatte, nichts, die hatte irgendwie 52 Kilo bei 1,78 m und wollte noch weiter runter mit dem Körperfett. Und da würde ich natürlich sagen, das ist schon Magersucht, du musst nicht weiter runter. Du musst zum Psychologen oder du musst mal überdenken, was du da machst. Allerdings war das eine Influencerin, die hatte über 550.000 Follower und die muss natürlich so dünn wie möglich sein, weil ihre Kunden, ihre Follower das natürlich sehen wollen, ne? Die muss also magersüchtig sein. Das ist ihre Zielgruppe. Das ist nicht gesund, ne? Wenn du mit 23 ist sie, da so einen niedrigen Körperfettanteil, haben wir nicht ausgerechnet. Ich habe denen auch die Beratung mehr oder weniger abgebrochen. Ich habe gesagt, du, ich schicke dich nicht. Die wollten noch mehr abnehmen. Ich sage, ich schicke die doch nicht noch mehr in Magersucht. Da musst du woanders hingehen. Wollte sich dann irgendwelche Medikamente noch verschreiben lassen, Appetitzügler und so. Ich sage, ja, kannst du gerne irgendwo anders machen, aber nicht bei mir. Also diese Dame musste nicht mehr noch weiter Körperfett abbauen, weil da war schon gar nichts mehr dran. Aber für ihren Job brauchte sie das. Und so ein gesunder Körperfettanteil bei einer Frau ist so, dass sie auch gebärfähig ist und dass sie Kinder kriegen kann und keine Osteoporose bekommt, ist so um die 25%. Das wäre so ganz gut. So, jetzt haben wir hier ein paar Angaben. Wir haben jemanden mit um die 20. Ja, Steffen arbeitet noch dran. Nela 34, Nicola 38, 28 grob, 27,6 ganz genau. Sehr gut. Ja, also da kann noch ein bisschen jetzt von den Fakten her könnte oder von der Wissenschaft könnte noch ein bisschen runter, je nachdem, wie man sich halt fühlt. Und wenn man jetzt weiß, wie viel man Lean Body Mass hat, dann kann man auch viel einfacher seine Kalorien ausrechnen, sein Eiweiß ausrechnen. Dann macht man es ganz genau. Dann muss man nicht so mit Pauschalformeln wie 2 Gramm kommen. Ich habe das in dem Programm so ausgerechnet, relativ pauschal, weil es halt kein 1:1-Coaching ist, dass genug Eiweiß da ist in jeder Mahlzeit, um, man sagt so, MPS. Ja? MPS heißt Muskelproteinsynthese. Das ist also wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel nur morgens ein Joghurt isst und du denkst, wow, jetzt habe ich aber Eiweiß gegessen, dann hast du keine Muskelproteinsynthese gestartet. Man muss eine gewisse Schwelle überschreiten, damit der Körper merkt, ja, jetzt ist so viel da, jetzt kann ich Muskeln aufbauen. Und wir reden hier nicht von Mr. Olympia oder Miss Olympia Muskeln, wir reden davon, Muskeln aufzubauen zur Straffung und so weiter. Und ihr wisst selber, dass keine Frau, nur weil sie ein bisschen mehr Eiweiß isst oder trainiert, dass ihr da gleich riesige Muskeln bekommt. Das geht gar nicht. Da träume ich seit Jahren von, einfach viele Muskeln zu bekommen. Und nee, das funktioniert nicht. Trotzdem braucht man eine gewisse Schwelle an Eiweiß, damit überhaupt der Körper sagt, ja, jetzt ist genug Eiweiß da, jetzt kann ich Muskeln aufbauen, jetzt kann ich meine Muskulatur straffen. Weiß jemand von euch, wie dieser Vorgang im Körper heißt, diese Reaktion? Wenn ich jetzt irgendwie im richtigen Seminar wäre, dann würde ich dem, der was weiß, einen Riegel zuwerfen. Das geht jetzt hier nicht. Oder einen Shake zuwerfen. Weiß jemand, wie diese Stoffwechselreaktion heißt? Oder der Stoffwechselweg? Warten wir noch mal kurz, ob sich jemand erbarmt oder weiß. Es ist auch nicht Grund, es ist auch nicht wichtig. Man sollte halt nur wissen, wie ein Körper funktioniert. Wenn du weißt, wie ein Körper funktioniert, kannst du ihn viel, viel besser ernähren und deine eigene Ernährung wird viel besser, weil du weißt, was funktioniert. Und es gibt im Körper zwei Stoffwechselvorgänge. Der eine ist der aufbauende Stoffwechselvorgang. Metabolismus ist das Wort für Stoffwechsel, das ist schon mal gut. Ja, hat Bettina gesagt hier, sehr gut. Aber dieser Vorgang heißt mTOR, so heißt dieser Vorgang, und es gibt noch CAMPK. Entschuldigung, so heißen diese beiden Stoffwechselvorgänge. Der eine Stoffwechselvorgang baut etwas auf und der andere Stoffwechselvorgang baut etwas ab. Und diese abbauende und der aufbauende kann, der aufbauende Stoffwechsel kann natürlich Fett aufbauen oder halt Muskeln aufbauen. Und der abbauende Vorgang im Körper, der Stoffwechselvorgang kann Fett abbauen oder auch Muskeln abbauen. Und das kommt immer darauf an, wie man den Körper triggert, wann man ihn triggert. Und deswegen habt ihr vielleicht schon mal gehört, beim Training den sogenannten Post-Workout-Shake, das, was die Bodybuilder machen, die ballern sich extra nach dem Training ein Shake mit etwas Zucker rein, weil sie dann diesen mTOR haben, diese aufbauende Funktion. Und wenn sie dann Eiweiß und ein paar Kohlenhydrate nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie dann auch Muskeln aufbauen und kein Fett aufbauen. Und wenn du jetzt abends vorm Schlafen gehen sehr viel Zucker und Fett isst, wie zum Beispiel Marzipan, dann baust du auch auf, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dann Fett aufbaust und keine Muskeln aufbaust. Und deswegen sollte man schon wissen, wann macht man was. Und wir brauchen nun mal Eiweiß und eine gewisse Menge. Und wenn man dann, wie gesagt, nur so einen Joghurt isst, der hat, oh, weißt du, können wir ein bisschen hier, lass uns das mal ein bisschen zusammen machen hier. Finde ich ganz gut. Wie viel, sagen wir mal, so ein kleiner Becher Joghurt, 150 Gramm Joghurt, wie viel Eiweiß hat der? Essen ja viele so. Ich habe heute Morgen Joghurt gegessen. Moin, super. Wie viel Gramm hat so ein Eiweiß? 10 bis 15? Ah, das ist ein Turbo-Joghurt. Das ist dann schon ein Monster-Joghurt. Normaler Joghurt hat so 3, 4 Gramm auf 100 und so ein Becher hat, wenn so ein kleiner Becher hat, hast du 150 Gramm, bist du so bei 7 Gramm Joghurt. Der Skyr hat auf 100 Gramm 11. Der griechische Joghurt hat auf 100 Gramm 11, das ist schon ein bisschen mehr. Aber der ganz normale Joghurt, den die meisten Menschen essen, hat so 3, 4 Gramm Eiweiß. Und wenn die dann so einen kleinen Becher essen und denken, yo, ich habe ja heute Eiweiß gegessen, dann haben die vielleicht 7 Gramm. Und 30 braucht man so. Oh, Manja, die macht sich schon frei, die zeigt da ihre Muskeln, sehr schön. Und wenn man, man sollte also mindestens ungefähr so 10, Entschuldigung, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit haben, damit überhaupt diese anabole Reaktion stattfindet, damit der Körper überhaupt Muskeln straffen oder aufbauen kann. Also Straffung und Aufbau ist ja das Gleiche. Ja, da geht ja immer darum, dass neue Muskulatur aufgebaut wird. Und natürlich auch, dass Schilddrüsenhormone aufgebaut werden. Also Schilddrüsenhormone werden durch Eiweiß aufgebaut. Und Geschlechtshormone werden durch Fette aufgebaut, durch Cholesterin. Das ist der große Unterschied. Und dann gibt es halt Leute, die möchten nicht unbedingt so viel tierische Sachen essen, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Und Pflanzen, es gibt leider kein pflanzliches Lebensmittel, was nur Eiweiß enthält. Gibt es nicht. Also kein natürliches. Nüsse enthalten zwar Eiweiß, aber haben auch eine Menge Fett. Das heißt, man kommt auf eine Menge Kalorien. Oder Bohnen haben auch Eiweiß, aber eine Menge Kohlenhydrate. Das heißt, man kommt auch wieder auf sehr viele Kalorien. Quinoa, hatte ich ja gerade das Video zu, hat auch Eiweiß, aber eine Menge Kohlenhydrate. Das heißt, du nimmst immer sehr viel Beiwerk auf, was du gar nicht so brauchst. Und deswegen ist, wenn jemand komplett vegan unterwegs ist und möchte Muskeln aufbauen oder Leberentgiftung machen, dann muss er halt irgendwelche Eiweißprodukte im pflanzlichen Bereich essen, trinken. Wer hat schon mal welche getrunken? Also Reis zum Beispiel ist sehr sandig, Erbse ist sehr bitter. Es gibt ein, zwei, doch Alpha Foods haben ganz gute pflanzliche, die auch schmecken. Ansonsten wird das schwer. Und meine Alternative sind immer die sogenannten EAAs. Die werden, also das sind essentielle Aminosäuren. Die werden aus Mais hergestellt. aus Mais enzymatisch hergestellt, ist also auch vegan. Und ihr könnt euch da eine schöne Formel aufschreiben. 10 Gramm essentielle Aminosäuren entsprechen 30 Gramm Nahrungseiweiß, also normales Eiweiß aus Fleisch, Fisch oder Joghurt oder Soja oder so. Das heißt, man kann also mit essentiellen Aminosäuren, das wäre jetzt mein Tipp, wenn jetzt jemand sehr gerne vegan isst, dann soll er halt das essen, was vegan ist. Jetzt Reis, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse soll er essen, soll gar nicht irgendwie danach eine Eiweißquelle suchen, weil die wird er nicht so finden. Dann halt als Nachtisch oder zu den Mahlzeiten EAA-Drink mit 10 Gramm, hat man 30 Gramm Eiweiß umgerechnet. Ein EAA-Drink hat 47 Kalorien, der fällt jetzt auch nicht groß ins Gewicht und man muss kein großartiges Eiweiß suchen irgendwo oder Erbsen oder extra jetzt Nüsse dazu packen oder so. Das sind alles unnötige Kalorien, falls man gerne abnehmen möchte. Apropos Kalorien, das wäre mal interessant. Wie viel Prozent der Deutschen sind übergewichtig? Was würdet ihr sagen? Wie viel Prozent? Ihr müsst jetzt nicht Männer und Frauen auseinanderhalten, das gibt es auch. Aber jetzt mal grundsätzlich, Steffen sagt 50. Steffen ist bei 55. Monika 80. 80 ist zu viel. Also das ist 60 ungefähr. Es sind 60% der Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Und glaubt ihr, das werden mehr oder weniger? Insgesamt werden es nicht mehr. Der Anteil der ganz Schweren wird mehr. Also der Anteil insgesamt 60 bleibt, aber so die Leute, die BMI, sagt man, über 35 haben, dieser Anteil der richtig Dicken, der wird immer größer. Aber insgesamt bleibt es ungefähr bei 60 seit vielen Jahren. Das hat damit was zu
Bin
tun.
gerade in gerade im Meeting zu.
Oh, Bettina, muss man hier nicht in den Stumm schalten. So. Hat damit was zu tun, hat nichts damit zu tun, dass Leute Süßstoffe trinken, die dick machen, sondern hat damit zu tun, genau, eine zweite Frage, wie viele Kalorien nimmt der Durchschnittsdeutsche am Tag auf? Da gibt es Statista, das ist so eine statistische Gruppe, die auch alles mögliche Statistiken macht, auch für Benzinverbrauch, allen Scheiß. Und auch für Dings 3500, sagt Steffen. Steffen, mach mal mit, auf den ist Verlass. Das ist gut. Ist immer gut, dass er dabei ist. Die Leute denken immer, der kriegt Geld von mir, aber ich ziehe ihm eher was ab. So, blau, ja, blau heißt ja in meiner Welt wieder die ganz genau. Manja sagt 3000, ja. Könntest du immer gerne nochmal googeln, Statista waren die letzten Zahlen 2021 mit 3600 Kalorien am Tag im Durchschnitt. Und die meisten Menschen verbrauchen 2.000 bis 2.500 Kalorien. Und deswegen sind so viele so schwer. Ja, das ist ganz klar. Es gibt vielleicht Leute, die verbrauchen auch 3 oder 3.500, aber das sind schon wenige. Und das ist das große Problem. Und es ist nicht der Zucker im Senf oder so, wenn man sich so auf Instagram irgendwelche Videos anguckt, was irgendwie dick macht. Da gibt es dann so Seiten, ja, in dem Senf sind 4 Gramm Zucker und im anderen sind 2 Gramm Zucker. Und deswegen ist der 4 Gramm Zucker Senf das Problem. Aber 4 Gramm auf 100 Gramm, ich meine, wie viel Senf isst man denn? Also ich meine, wenn Senf ist, ist es ein Teelöffel, ist ja nicht die ganze Tube. Ja, also, und wenn es dann 4 Gramm Zucker die ganze Tube wäre, das wäre ja auch nicht schlimm. Aber über solche Sachen regen sich Leute auf. Oder über irgendwelchen Frischkäse, sobald da irgendwie Carrageen drin ist, ist er böse, obwohl er 100 Kalorien weniger hat als der andere. Ne? Und, oder die Leute denken, wenn ich so Seminare mache, ich hatte mal eine Frau, die war wirklich ehrlich. Und die war auch sehr schwer, kam dann nach dem Seminar zu mir und sagte mir, ich will Ihnen mal sagen, was ich alles esse. Und die hat mir Sachen aufgezählt, die klangen alle gesund. Und dann habe ich sie so angeguckt und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, was das Problem ist? Ich esse zu viel davon. Ja, genau. Sie isst zu viel davon. Wer von euch kennt denn das Buch? Guck mal, guck, ob ich es schnell finde. Weiß ich jetzt habe ich die Kamera auf Dings gestellt. Die Fettlogik überwinden. Wer kennt das Buch? Absoluter Bestseller. Spiegel-Bestseller soll über 1 Million Mal verkauft worden sein. Die Fettlogik überwinden von Dr. Nadja Herrmann. Eine glaube, Psychologin, die immer sehr schwer war und hat sich gefragt, warum bin ich immer so schwer? Oder warum bin ich so schwer? Ich bin noch schlau, ich habe einen Doktortitel. Es kann nicht sein, dass ich so schwer bin. Monika kennt das Buch, sehr gut, dann kannst du gleich weitermachen für mich.
Genau.
Warum bin ich so schwer? Und dann hatte sie eine Knie-OP und konnte sich nicht bewegen und konnte auch nicht arbeiten und hat sich dann mal Gedanken gemacht, warum sie so schwer ist und hat dann mal das, was sie als gesund empfunden hat, mal nachgerechnet. Die hatte nämlich immer einen Salat gegessen. Erstmal hat sie gesagt, ich esse ja nur gesund. Ich esse immer drei Kornbrötchen oder so oder mehr Kornbrötchen. Mehr Kornbrötchen haben genauso viele Kalorien wie andere auch, sogar vielleicht sogar noch mehr, weil sie einen höheren Fettanteil haben. Und ich esse immer Studentenfutter, weil Studentenfutter scheint wohl in den Köpfen gesund zu sein. Sie hat also abends eine Tüte Studentenfutter gegessen. Ja, sie war also 1,67 Meter und bei 100 Kilo. Wie viel Kalorien hat eine Tüte Studentenfutter? Also Studentenfutter hat meist so 200 Gramm. Wie viele Kalorien sind das? Mal sehen. 600, 1000, 1200, ja, 1200, 1300 kommt hin. 100 Gramm Nüsse haben so um die 600 Kalorien. Und das ist ja meist Nüsse und wie heißt das? Rosinen und so. Ja? Das heißt, du hast eine Tüte, das ist ja, für sie war das gesund. Rosinen, also Studentenfutter ist gesund. 1200 Kalorien weggeballert. Dann hat sie sich so einen Salat gemacht, der ist gesund. Mit irgendwelchen Salat und dann hat sie Olivenöl reingemacht, weil Olivenöl ist ja gesund. Aber die hat das Olivenöl so reingemacht, so reingekippt. Nicht mit einem Löffel abgemessen, so wie Tim Melzer im Fernsehen. Ne? Und dann hat sie natürlich noch Schafskäse dazu gemacht, weil der ist ja gesund. Walnüsse sind gesund. Und hat da alles reingeballert und der Salat war nachher bei 1200 Kalorien. Nur der Salat, plus das Studentenfutter, plus die drei Kornbrötchen, alles gesund. Und stellt sich die Frage, warum wiege ich 100 Kilo? Ich esse doch gesund. Und das ist das Kalorienproblem. Und deswegen nehmen auch alle Leute bei mir ab, weil sie sich an Mengen halten, die nicht zu viel sind für sie. Deswegen geht das Gewicht dann auch runter. Die essen natürlich, klar, aber nicht zu viel von der Menge her, auch wenn es gesund ist. Aber man soll sich jetzt nicht Gedanken über Sucralose oder irgend sowas machen, also über Süßstoff oder Aspartam, ich will mir Gedanken drüber machen. Ich will mir Gedanken drüber machen, was schraube ich mir alles zu essen rein? So, genau. Und deswegen hast du dann diese 47 Kalorien bei den EAAs, damit sparst du eine Menge Kalorien und hast dein Eiweiß. Ich glaube, ich war eine Frage hier. Wie viele EAA kann man am Tag trinken? So viel, wie du schaffst. Du kannst theoretisch 5 am Tag trinken. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch eine geile Frage eigentlich. Wie viel Eiweiß darf ich trinken? Hat schon mal jemand gefragt, wie viel Schnitzel darf ich am Tag essen? Wie viel Quark darf ich am Tag essen? Das habe ich noch nie gehört, diese Frage. Aber wie viel Eiweißshakes darf man am Tag trinken? Eiweiß besteht, das ist getrocknete Milch, da ist kein Fett drin, nichts. Das ist eigentlich das beste Essen, was du kriegen kannst am Tag. Aber du wirst gefragt, wie viel Eiweißshakes darf ich am Tag trinken? Das ist, Eiweißshake ist für die meisten Menschen die beste Mahlzeit des Tages. Ja? Die denken bloß immer durch diese ganze Meinung der DGE und was nicht alles, dass es irgendwie giftig ist. Oder was, ich habe keine Ahnung, was die Leute denken. Aber weißt du, was giftig ist? Anderes Pulver. Wie wird dann Eiweißpulver hergestellt? Eiweiß wird getrocknet, also Milch wird, die Milch wird in einer Filtrationsanlage, wird der Milchzucker, das ist ein Kohlenhydrat, abgetrennt und das Rest vom Milch wird getrocknet. Das ist Pulver. Wie wird Mehl hergestellt? Mehl, da wird Weizen gemahlen. Pulver. Aber ist überhaupt kein Problem. Pulver, also Mehl kannst du essen, ist überhaupt kein Problem. Ballaststoffe und Mikronährstoffe dürfen aber nicht vernachlässigt werden. Stimmt, deswegen gibt es ja auch Gemüse. Aber als Eiweißquelle kann man entweder EAAs trinken oder Fleisch essen oder Fisch oder sogar Eier, auch wenn die DGE jetzt nicht hier zuhört. Ja, hoffentlich. Genau, also Gemüse, also deswegen sind die Basics bei mir sind immer, ist immer Gemüse. Gemüse hält, was Obst verspricht. Obst denkt immer, jeder ist gesund. Ja, mag auch gesund sein. Aber Obst hat jetzt nicht so viele Mineralstoffe und vor allem die Ballaststoffe wie zum Beispiel Gemüse. Also wenn jetzt jeder Gemüse essen würde, wäre gar nicht schlecht. Aber schmeckt ja nicht. Oder du musst so Hollandaise drüber machen, dann schmeckt es wieder. Ne? Genau. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, Fleisch, Fisch, Quark ist nicht meine Welt, aus ethischen Gründen oder weil du es nicht magst, ist alles in Ordnung, aber sieh zu, dass du dann irgendwo dein Eiweiß bekommst. Wenn du keine Kalorienprobleme hast, dann kannst du natürlich auch ganz viel Haferflocken essen, Quinoa und Nüsse und so. Es gibt ja so einen Strongman, den Patrick Babunian, der ist ja auch Veganer und der hat ganz viele Muskeln und der jeden Morgen geht er los und wirft mit Kühlschränken da auf seinem Bauernhof rum, weil er Strongman ist. Und der hat natürlich einen Kalorienverbrauch von 5.500 Kalorien am Tag. Und der kann natürlich jede Menge pflanzliche Lebensmittel essen, weil er ist ja auch Veganer und deckt dann automatisch seinen Eiweißbedarf, weil er insgesamt ganz viel isst. Aber wenn jetzt jemand nur 1.400 Kalorien essen darf, um abzunehmen, dann wird das ganz schwer, da irgendwo so viel Eiweiß aus Haferflocken oder ich sage wieder Quinoa oder Nüsse oder Bohnen oder so zu kriegen. Das war also ein Thema. Hat noch jemand Fragen zu Eiweiß? Könnt gerne was in die Gruppe schreiben, in den Chat schreiben. Okay. Dann lassen wir das so. Ups, jetzt bin ich hier rausgerutscht. Moment. Ups. Bin gleich wieder da. Falsch Knopf gedrückt. Lerne ich noch. So, wir hatten nämlich die zweite Frage. Das war die natürliche Beeinflussung von. Gibt es Empfehlungen für EAA? Ja, ich habe selber welche, aber du musst nicht meine kaufen. Würde mich natürlich freuen. Unter figurliebe.de. Ansonsten ist, glaube ich, EAAs eine ganz klare Geschmacksfrage. Manche schmecken überhaupt nicht, manche sind so ein bisschen bitter. Kannst du, ich glaube, ESN ist natürlich so eine ganz bekannte Firma. Die haben welche, Allstars hat welche, je nachdem, wenn du irgendwo in einem, du musst dich da ein bisschen durchprobieren. Ne? Also jeder hat da so sein Ding, was ihm schmeckt. Und was ich habe jetzt welche von Body Shake gekauft, die schmecken mir zum Beispiel nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Nur weil es mir nicht schmeckt, heißt ja nicht, dass es dir nicht schmeckt. Das ist ja das Problem. Es gibt ja auch qualitativ ganz geile Produkte. Bloß wenn du die nicht runterkriegst, weil du so eine Aversion dagegen hast, dann bringt dir das beste Produkt nichts. Das Wichtige ist die Verträglichkeit. Auch wenn das vielleicht 0,5 Gramm weniger Aminosäuren hat als das bessere. Aber wenn du nicht runterkriegst, dann hast du ja keine, hast du auch keinen Vorteil. Genau. So. Und dann hatten wir als nächstes die Frage, natürliche Beeinflussung von Hormonen. Also eine Frage. Die Frage ist natürlich immer, was Unterschied zu BCAAs und EAAs? Das ist eine schöne Frage. BCAAs sind 3 Aminosäuren, EAAs sind 8 bis 9, je nach Literaturangabe. Und die BCAAs gehören zu den EAAs. BCAAs sind dazu da, um. BCAAs können nicht viel. BCAAs heißen Branched-Chained Amino Acids und die gehen an der Leber vorbei, direkt in die Muskulatur. Also BCAAs können nur Muskeln aufbauen, sonst nichts. Und deswegen waren die jahrelang so beliebt beim Bodybuilder und überall, weil man dadurch nur Muskeln aufbauen konnte, sonst nichts. Und die restlichen EAAs, die essentiellen Aminosäuren, die können zum Beispiel auch Tryptophan baut zum Beispiel Serotonin auf, können auch Hormone aufbauen, Glückshormone aufbauen. Und das ganz große Ding muss man einfach sagen, dass es früher gab es nur BCAAs aus lebensmittelrechtlichen Gründen. Ja, also als ich noch, ich war ja mal, was haben wir jetzt, 2024, vor 20 Jahren, als ich vor 20 Jahren bei Multipower war, Multipower ist so eine ganz große Firma damals gewesen für Nahrungsergänzung. Vielleicht kennt ihr die doch, Multipower Weider, die gehörten mal zusammen. Mittlerweile ist, glaube ich, der Marktführer More Nutrition, würde ich sagen. Oder ESN, so. Ich glaube, das ist so das, was am bekanntesten ist. Aber damals, Europe Number One, war Multipower. Und da war es einfach so, dass man aufgrund von lebensmittelrechtlichen Bestimmungen keine EAAs verkaufen durfte. Man durfte nur Extrakte verkaufen. Das war damals Zuckerrübenmelasse. Und in Zuckerrübenmelasse war BCA drin. Und irgendwann hat sich diese Diätverordnung geändert. Und dann durfte man auch EAAs aufbauen. Aber deswegen ist in den Köpfen immer noch BCA, BCA drin. Weil es 40 Jahre lang gab es BCA als das Beste, war einzige in dem Bereich. Und jetzt darf man halt, oder jetzt seit 10 Jahren bestimmt, darf man alles verkaufen. Also nicht alles, also darf man auch EAAs, die essentiellen Aminosäuren, verkaufen. Also wenn du jetzt nicht so wenn du mit deinem Geld haushalten musst, dann würde ich sagen, kauf dir EAAs. Und wenn du sagst, nö, Fitness ist meine Welt und ich sauf nicht und ich habe dies nicht und das nicht, dann kannst du natürlich auch, dann kannst du natürlich auch dir BCAAs kaufen. Und BCAAs wären also gut während des Trainings, weil sie kein Ammoniak bilden, du stinkst dann nicht so beim Training. Und BCAAs wären zum Beispiel für die Menschen gut, die beim Training schnell müde werden, weil das BCAA verhindert, dass das sogenannte Tryptophan ins Gehirn kommt und du wirst müde beim Training oder bist kaputt. Dafür ist das BCAA und auch für die Leute, die Migräne haben, sind die BCAAs gut, weil die BCAAs verhindern, dass zu viel Aminosäuren, die Migräne verursachen können und auch Zucker, der Migräne verursachen kann, überhaupt die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Das heißt also, wenn du weißt, du hast Migräne, dann nimmst du BCAAs, Magnesium und B6. Damit kannst du dann auch Migräne verhindern. So, ich trinke jetzt gerade Cola Light hier, damit ihr das wisst. Das ist ganz böse Zeug. Habt ihr diese Studie gelesen? Da hat man Leute, übergewichtige Menschen, in ein 52-Monate-Programm geschickt und hat 12 Wochen mit denen eine Diät gemacht. Da haben die schon ein paar Kilo abgenommen und die restlichen 40 Wochen sind die beiden Gruppen. Sind die Menschen in zwei Gruppen geteilt worden? Also man sollten so Verhaltensweisen lernen. Und die eine Gruppe wurde gesagt, als Verhaltensweise, du darfst nur Wasser trinken. Und der alten Gruppe hat man, anderen Gruppe hat man gesagt, du darfst keine zuckerreichen Sachen trinken. Also keiner sollte Saft trinken, weil Saft hat einfach viele Kalorien und macht nicht satt. Hat gesagt, wenn du was Süßes trinken willst, dann kannst du gerne Zero-Getränke trinken. Die eine Gruppe durfte nur Wasser trinken, die andere Gruppe durfte auch Zeros trinken. Und in diesen 40 Wochen hat die Gruppe, die Zero-Getränke getrunken durfte, 1,4 Kilo mehr abgenommen als die anderen, weil sie süße Sachen dann mit Cola Light geregelt haben und dann vielleicht nicht, also anstatt Schokolade oder Kekse oder irgendwie den süßen Zahn sozusagen mit Leitgetränken halt gefüttert haben. Haben alle keinen Krebs bekommen, haben alle keinen Diabetes bekommen, haben einfach nur ihren süßen Zahn sozusagen damit befriedigt. So. Und wenn wir jetzt um natürliche Beeinflussung von Hormone gehen, da gibt es ja ganz, ganz viele Hormone. Jetzt weiß ich nicht, wer die Frage gestellt hat. Die hat irgendjemand gestellt und hat, vielleicht ist diese Person hier in dem Chat, die Frage gestellt hat, natürliche Beeinflussung von Hormonen. Weil es gibt ja zum Beispiel Insulin, es gibt ja Schilddrüsenhormone, es gibt ja Geschlechtshormone und alle Hormone kann man natürlich beeinflussen. Keiner da. Gut. Oder traut sich nicht. Fangen wir an mit Schilddrüsenhormone. Schilddrüsenhormone kannst du beeinflussen in dem Sinn, dass du die Schilddrüse ärgerst. Ärgern in dem Sinn, dass man die Kalorienzufuhr, die Kohlenhydrate, cycelt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, wenn du einen Tag, nur um eine Zahl zu nennen, ja, wenn du einen Tag 100 Gramm Kohlenhydrate isst, und den nächsten Tag wieder 200 und dann wieder 100. Dann cyclest du mit deinen Kohlenhydraten und die Schilddrüse muss immer gegenregulieren. Und je mehr du deine Schilddrüse nervst, desto mehr arbeitet sie. Wenn du deine Schilddrüse runterfahren willst, dann musst du immer ganz wenig essen, weil dann muss sie gegenregeln. Dann muss sie sagen, oh Scheiße, ich krieg nichts zu essen, ich muss meine Funktion runterfahren, weil sonst zerstöre ich mich. Das sind Schutzmechanismen des Körpers. Du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt der Ingenieur wärst, und ich wäre dein Auftraggeber und du sollst den Menschen erfinden, dann würde ich sagen, erfinde mal einen Menschen und der muss zwei Sachen können. Der muss überleben können und sich fortpflanzen können. Und wenn das irgendwie nicht geht, dann müssen wir Schutzmechanismen einbauen. Und das macht der Mensch. Das macht der Mensch sehr gerne und das kann der Körper. Das heißt also, wenn ich lange nichts esse, oder wenig esse, fährt die Schilddrüse runter. Woran merkt man das? Woran kann man das so schön messen? Dass die Schilddrüse jetzt runterfährt, dass sie keinen Bock mehr hat. Also ihr sagt Schutzmechanismus, genau, Temperatur. Das heißt, unter der Zunge gemessen, das ist die Basaltemperatur morgens. Und wenn die immer weiter fällt, dann weißt du zerstörst nicht, aber deine Schilddrüse macht den Schutzmechanismus an, sie fährt runter. Das bedeutet, du verbrennst immer weniger Kalorien. Das macht der Körper nicht, um dich zu ärgern, sondern weil der Ingenieur einen Schutzmechanismus eingebaut hat, um zu sagen, hey, pass auf, wenn lange Zeit nicht zu essen kommt, fahr die Temperatur runter. Weil die Kalorien sind ja dazu da, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und wenn er sagt, oh, weniger Kalorien, fahr die Körpertemperatur runter. Genauso. Das wäre dann für die Schilddrüse. Das heißt, man hat irgendeinen Bedarf an Kohlenhydraten, den man sich ausrechnet. Das könnte jetzt zum Beispiel 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag sein, wenn das so dein Wert wäre, den du brauchst. Und wenn du einen Tag 100 und einen Tag 200 isst, dann hast du 300 und durch zwei bist du wieder bei 150. Das heißt, du hast nicht zu viel gegessen, aber du hast gecycelt. So kannst du zum Beispiel deine Schilddrüsenaktivität, die Hormone der Schilddrüse angeregt lassen und du kannst mit Hilfe der Temperaturmessung sehen, ob du es richtig machst. Geht sie immer weiter runter, dann weißt du machst irgendwas kontraproduktiv. Das heißt, du sagst dem Körper, du musst jetzt Schutzmechanismen anstellen, weil sonst nehme ich immer mehr ab und vielleicht nehme ich dann so viel ab, dass ich sterben muss. Also baue ich meinen Schutzmechanismus an. Genauso kann man auch das Insulin kann man auch Entschuldigung, nochmal zur Schilddrüse. Natürlich wäre dann auch noch, dass man überhaupt der Schilddrüse alles gibt, was sie braucht. Die Schilddrüse braucht Jod, die Schilddrüse braucht Selen, die Schilddrüse braucht B-Vitamine, die Schilddrüse braucht Zink und alle, die die Schilddrüsenunterfunktion haben, brauchen Eisen. Meistens haben die zu wenig Eisen. Und natürlich die Leute, die Hashimoto haben, das ist eine Autoimmunerkrankung, die machen ihre Schilddrüse noch weiter kaputt, wenn sie nicht genug Vitamin D haben. Und bei den Leuten, die Vitamin bei Autoimmunerkrankung, brauchst du so Minimum 80 Nanogramm Vitamin D, um die Schilddrüse zu schützen, damit sie nicht noch weiter abgebaut wird. Das heißt, für die Schilddrüse kannst du eine Menge tun. Und das geht dann weiter für die Schilddrüse noch mit dem Darm. Der Darm muss funktionieren. Wenn der Darm eine Fehlbesiedlung hat, dann kann die Schilddrüse bzw. können die Hormone nicht also es gibt so ein Hormon, das heißt T4 bei der Schilddrüse und das muss auf T3 kommen. Und diese Umwandlung von T4 auf T3 funktioniert nicht, wenn die Darmbesiedlung falsch ist. Ja? Und deswegen ist auch ganz wichtig, Ballaststoffe zu essen, also auch Flohsamen zu essen oder Akazienfasern. Resistente Stärke wäre der Knaller. Ja, du musst also, wenn du Schilddrüsenprobleme hast, nicht glauben, weil ich gehe ja zum Arzt und dann lasse ich mir eine Thyroxin geben und dann wird alles gut. Also so, da muss man jetzt aber wirklich sagen, du glaubst doch nicht wirklich, dass wenn dein kompletter Stoffwechsel kaputt ist, dass du nur mit einer kleinen Tablette alles regeln kannst. Das ist ja, wäre ja Schwachsinn. Die Leute gehen hin und denken beim Arzt, sie kriegen eine Tablette, alles wird gut. Du hast jahrelang was falsch gemacht und dann soll eine kleine Tablette was regeln. Das geht nicht. Leber, da muss funktionieren, dann funktioniert auch die Tablette. Wie geht es langsam los hier in unserer Stoffwechsel-Sprechstunde? Hier ist ja richtig was im Chat los, sogar zwei Fragen. Gibt es so einen Trick, auch um Cortisol zu steigern, Schilddrüse passt, Mikronährstoffe aufgefüllt? Trick gibt es auch. Aber muss ich jetzt mal, das müssen wir ja zusammen machen hier. Man Lust ja es alleine zu machen. Welche Werte zeigen im Blutbild ein Hashimoto? TPO und TRAC, das sind die Antikörper. So, aber wir wollen jetzt hier einmal kurz Linda fragen, Lindas Antwort. Gibt es so einen Trick auch, um Cortisol zu steigern? Schilddrüse passt, Mikronährstoffe aufgefüllt. Also erstmal muss man wissen, dass alle Hormondrüsen miteinander arbeiten. Wir haben drei Hormondrüsen. Wir haben drei Achsen. Wir haben oben im Kopf eine sogenannte Hypophyse und die Hypophyse steuert die Schilddrüse. Also Hypophyse sagt der Schilddrüse, mach mal oder mach mal nicht. Weiß jemand, wie das Hormon heißt, was der Schilddrüse sagt, mach mal oder mach mal nicht? Das ist das Hormon, was die Ärzte messen, aber nicht weiter. Und hören Sie meist auf. TSH, genau.
Okay.
TSH macht nichts anderes als, das wird hier oben gebildet und sagt der Schilddrüse, mach mal. Und da musst du eigentlich wissen, was macht sie denn jetzt? Je niedriger der TSH-Wert ist, desto mehr arbeitet die Schilddrüse, aber dann müsste man jetzt wissen, macht die T3 und macht die T4. Also T4 macht sie ungefähr 90%, 10% T3. Macht sie das oder macht sie das nicht? Und das ist ganz wichtig, das auch noch zu messen, nicht nur den TSH-Wert. So, das heißt, schon mal gut. Die zweite Drüse, die Reihenfolge ist eigentlich egal, die Hypophyse sagt auch der Nebenniere, mach mal. Das heißt, dieses Hormon heißt ACTH, ist egal. Wisst ihr euch nicht mehr? Und dann sagt die Hypophyse den Eierstöcken, mach mal oder mach mal nicht. Die Hypophyse steuert also alle Hormone. Und der Hormonhaushalt ist wie ein Mobili. Wenn Stress hochgeht, geht Schilddrüse runter. Wenn Östrogen hochgeht, geht Schilddrüse runter. Das heißt, die müssen alle im Balance sein. Wenn eins hochgeht, geht das andere runter. So, und man muss wissen, wer, und jetzt müssen wir mal eben kurz wissen, diese Frage, ich habe hier noch die Frage hier von Linda, gibt es so einen Trick, auch um Cortisol zu steigern, Schilddrüse passt, Mikronährstoffe aufgefüllt. Welches dieser Hormondrüsen, die ich genannt habe, macht denn Cortisol? Nebenniere, genau. Die Nebenniere ist das sogenannte Notstromaggregat. Wenn dein Auto das Benzin alle ist, bleibt das Auto stehen. Und vielleicht hast du noch in deinem Wischwasserbehälter Wasser. Und wenn du das da rausnimmst oder du hast eine Flasche Wasser im Auto und nimmst diese Flasche Wasser und kippst sie in den Tank, dann will das Auto nicht fahren. Kannst vergessen. Und beim Menschen ist es so, wenn der keine Energie mehr hat, keine Kohlenhydrate mehr hat, dann macht die Nebenniere aus Muskeln Zucker, damit du Energie hast. Also der Körper ist ein Mega-Hybrid, der kann, auch wenn er keine Kohlenhydrate mehr hat, sich irgendwelche Energie machen. Er kann auch Ketone nehmen, der kann alles nehmen, der kann alles verbrennen. Was kein Auto kann, keine Maschine kann das. Kann nur der Mensch oder Tiere auch. Aber auf jeden Fall der Mensch. Und die Frage ist jetzt, und die Nebenniere ist dazu da, Energie zu machen im Stresszustand. Und die Schilddrüse ist dazu da, Energie zu machen für alle Zellen, für den normalen Zustand. Und das heißt also zwei Steuerungen von Energie. Und die Nebenniere, wenn die platt ist, Und dann ist auch meistens die Schilddrüse angegriffen, beziehungsweise man ist nicht ganz leistungsfähig. Und jetzt muss man wissen, wofür ist die Nebenniere alles zuständig. Und die Nebenniere ist dafür zuständig, alles möglich zu machen. Die Nebenniere macht ja auch Dopamin, also zum Beispiel Lustigkeitshormone, also so Fröhlichkeitshormone oder gute Launehormone. So. Und sie macht auch den Blutdruck hoch. Und jetzt musst du versuchen, und Nebenniere steuert auch Natrium und Kalium. Und jetzt musst du eigentlich nichts anderes machen, als die Nebenniere zu entlasten, damit die Nebenniere wieder mehr Cortisol produzieren kann. Und wie macht man das? Wer kennt den Trick, damit die Nebenniere wieder besser läuft, damit du wieder mehr Energie hast? Wie kann ich die Nebenniere entlasten, damit sie eigentlich die Aufgabe wie Cortisol für Energie wieder macht? Zu viel Nebenniere, zu viel Cortisol ist auch nicht gut, wirst du dick und so und kloppt und kriegst die ganze Haut ist kaputt, aber du brauchst Cortisol, um überhaupt wach zu werden, um überhaupt Gas geben zu können und um beim Training Kniebeugen machen zu können. Wenn du da kein Cortisol hast, dann stehst du unter der Hantel und denkst du, ja, und jetzt mache ich erstmal ein Selfie. Morgens Zitrone plus Salz. Genau, das stimmt. Das ist das, was du machen. Und warum? Es ist kein Magic Drink oder so ein Magic Abnehmen Drink oder irgendwie sowas. Die Zitrone hat ein bisschen Kalium. Die Nebenniere ist wichtig. Die Nebenniere muss Kalium regeln. Also gibst dir das schon mal. Aber das Salz, das Natrium, muss nämlich normalerweise die Nebenniere morgens aus dem Blut rausziehen, damit sie hochbooten kann. Und wenn du ihr jetzt diese Aufgabe abnimmst, dass du ihr gleich morgens Salz gibst, dann sagt die Nebenniere, ey, super, ich habe Kalium, ich habe Natrium, jetzt kümmere ich mich ums Cortisol. Ansonsten ist sie den ganzen Tag damit beschäftigt, überhaupt Natrium und Kalium zu regeln. Wenn ihr so kleine Kinder habt oder schon mal gesehen habt, so ein dreijähriges Kind macht die Augen auf und sagt nach maximal 3 Sekunden spielen, ist hochgebootet. Und wir Erwachsenen, wir müssen erstmal so, oh, warte mal, wir brauchen mal 10 Kaffee oder so. Und der Kaffee macht auch wieder nichts anderes, als die Nebenniere zu nerven, Cortisol zu bilden. Und wenn du jahrelang deine Nebenniere nervst und nicht hilfst, dann ist sie platt. Und deswegen musst du, nee, musst du gar nicht, kannst ja auch platt sein, geht ja auch. Für manche Menschen ist es ja auch besser, wenn sie platt sind. Aber das wäre wichtig, halt dem Körper das zu geben, was er dann braucht. Und abends natürlich runterzufahren. Also das Bescheuerste, ich sage dir mal, was das Bescheuerste, was du machen kannst. Das Bescheuerste, was du machen kannst, um deine Nebenniere kaputt zu kloppen, ist nicht viel zu schlafen, viel zu arbeiten und morgens Brötchen mit Marmelade zu essen. Das schmeckt geil, aber ist total dämlich. Weil du nämlich Folgendes machst: Erstmal gibst du keine guten Nährstoffe. Das schmeckt vielleicht ganz gut, das habe ich nichts gegen gesagt. Aber du bist dann nachher fertig in der Welt. Der Blutzucker geht hoch, volles Programm, und fällt wieder voll ab. Und was muss die Nebenniere jetzt machen? Die Nebenniere muss den Blutzucker wieder hochdrücken. Das heißt, du nervst die Nebenniere, weil du vorher deinen Blutzucker durcheinander bekommst. Das heißt, morgens Fett, Eiweiß, Salz, mega. Dann hast du einen stabilen Blutzucker und du gibst der Nebenniere Salz. Und abends gibst du ihr Kohlenhydrate, damit das Insulin produziert wird und Serotonin in die Birne kommt und du einschlafen kannst. Und über Nacht, pass auf, das Geile ist ja, wenn du dem Körper vorm Schlafen gehen oder abends Kohlenhydrate gibst und der zuckert er ja nicht. Das heißt, die Nebenniere kann sich nachts ausruhen. Das Bescheuerste, was du machen kannst, ist, Low Carb abends zu essen und dann merkt die Nebenniere, ach du Scheiße, ich habe überhaupt keine Energie. Was mache ich denn jetzt? Keine Energie mehr. Also, ich habe überhaupt keinen Stoff. Da muss ich jetzt die ganze Nacht Cortisol produzieren und Muskeln auffressen. Geil. Arzt sagt, kein Kraftsport mehr, zu viel Stress für die Nebennieren. Ja. Wenn er das sagt, wird er seine Gründe dafür haben. Und wenn deine Nebennieren platt sind, dann machst du maximal 20 Minuten Training am Tag. Mehr nicht. Dreimal die Woche, 20 Minuten Training, kurz, knackig, tschüss. Und sonst nur spazieren gehen, an die Luft. Und ganz wichtig, schöne Gedanken. Wer sich nur Schrottplätze anguckt, hat nur Schrottplätze im Kopf. Guck dir die Natur an, dann geht es dir besser. Linda, wenn du so jetzt dann dich jahrelang kaputt gemacht hast, aber es ist ja auch immer unterschiedlich. Ne? Für den einen ist irgendwas Stress und für den anderen ist es Kindergarten. Ne? Das ist ja unterschiedlich. Ne? Und für den einen, der nimmt das vielleicht ein bisschen, für einen ist es ein bisschen schlimmer, für den anderen ist es weniger schlimm. Genau. Genau. Also, ihr könnt alle, wenn ihr den Körper versteht, könnt ihr alle Hormone mit Ernährung tunen. Ihr könnt das Insulin verbessern, ihr könnt das Östrogen verbessern, ihr könnt das Progesteron verbessern, ihr könnt das Testosteron verbessern. Geht alles natürlich bis zu einem gewissen Grad. Wenn du einen Tumor hast oder so, dann ist das anderes. Aber wenn du sonst organisch gesund bist, dann kannst du mit entsprechenden Maßnahmen deinem Körper immer und immer helfen. Und das ist ja auch das, ich war jetzt gerade auf Mallorca beim Wolf Harbert. Vielleicht habt ihr dieses geile Webinar mit ihm und Jörg Hüsel gesehen. Und ich habe das gesehen, ich habe gesagt, weißt du was? Da habe ich gesagt zu Wolf, du hast jahrelang gegen deinen Körper gearbeitet, nicht mit deinem Körper. Ich sagte, das stimmt. Ich habe immer Folgendes gedacht. Ich bin laufen gegangen und habe gesagt, ich esse 3 Stunden vorm Laufen nichts. Und wenn ich dann laufe, dann renne ich volle Pulle so schnell, wie es geht, weil ich dann ganz viel Fett verbrenne. Und dann esse ich 5 Stunden auch nichts mehr, weil ich dann in 3 Stunden vorher, während des Laufens und danach ganz viel Fett verbrenne. Ja, wird ganz viel Cortisol gebildet und ganz viel Muskeln verbrannt. Aber nicht das Fett. Genau. Progesteron kommst du höher mit Zink, mit Mönchpfeffer, mit Sesamsamen bei der Frau, ersten 2 Wochen, C-Cycling, Leinsamen, Östrogen hoch, danach Mönchpfeffer zum Beispiel, Zink und nach dem Eisprung mehrere Mahlzeiten am Tag mit mehr Fett, vor dem Eisprung wenige Mahlzeiten mit mehr Kohlenhydrat. Das heißt, du musst das gar nicht tun, aber wenn du dich für deinen Körper interessierst, kannst du zyklusmäßig richtig essen. Ja, Frauenstärke ist zum Beispiel von Naturtreu auch ein Oberknaller, weil da ist noch Inositol drin und Inositol regelt den ganzen Hormonstoffwechsel der Frau. Also von daher, kostet gar nicht viel, kostet glaube ich 24 € oder so. Reicht 1, 2 Monate und damit hast du wirklich schon echt viel getan. Kriegen bei mir alle Kunden. Ist kein Doping, einfach nur eine Unterstützung des Körpers. So, wir haben es jetzt 19:59 Uhr. Ich wollte eine Stunde machen. Ich mag das, wenn ich mich immer versabbel. Ich will noch mal einmal ganz kurz auf den Zettel gucken. Ah ja, eine Frage war hier. Die machen wir jetzt für die Silke, die heute nicht dabei sein kann. Die hat ein Luxusproblem, was ganz viele haben bei mir. Sie schafft es nicht, so viel zu essen, wie auf dem Plan steht. Sie ist immer pappsatt, hat keinen Hunger mehr und sagt, wie soll ich das alles essen? Beziehungsweise ich schaffe das nicht zu essen. Das Gewicht geht ja trotzdem runter, weil sie halt keine energiedichten Leben. Ich würde nie auf dem Plan aufschreiben, ist abends eine Tüte Studentenfutter. Das hat eine Energiedichte, ist viel zu hoch. Das ist nicht viel zu essen, hat aber eine brutale Energiedichte. Kannst du nicht von abnehmen. Und sie fragt einfach, was kann ich weglassen, damit ich wenigstens so ein bisschen was schaffe von dem, was du aufschreibst. Und deswegen sage ich, lass Gemüse weg. 300 Gramm statt, ich sage immer so, pro 10 Kilo Körpergewicht 100 Gramm Gemüse, iss halt nur 300 Gramm Gemüse am Tag, aber iss alle Kohlenhydrate, die du hast, iss alle Makronährstoffe, die du hast, das ganze Fett, das ganze Eiweiß, die ganzen Kohlenhydrate und das Gemüse fährst halt so weit runter, dass du die richtigen Makronährstoffe schaffst, damit dein Körper merkt, ich bekomme genug zu essen, ich kann Muskeln aufbauen, ich kann Energie machen und so weiter. Das haben wir jetzt nochmal. Das war jetzt nochmal eine ein Thema, was ich immer wieder habe, das nicht schaffen, das zu essen, was auf dem Plan steht, weil es zu viel ist. Eigentlich so ein Luxusproblem, aber gut, bevor man sich es reinzwingt. Wir haben noch 4 Minuten oder 3 Minuten. Ihr könnt noch ein oder zwei Fragen stellen oder ich gucke noch mal schnell in den Chat. Ich habe bestimmt was vergessen. Nebenniere, was bedeutet zu viel unverdautes Eiweiß im Stuhl? Steht hier. Ach, das ist so ein Typ. Linda war das ja, glaube ich, die auch mit der Nebenniere Probleme hatte. Was ist das Problem hier? Warum ist das Eiweiß unverdaut im Stuhl? Wer weiß es? Was kann man tun? Hat jemand? Also Linda, weiß ich nicht, wir sprechen ja nicht miteinander gerade, aber vielleicht bist du noch so lieb und schreibst kurz rein. Ja, meine Nebenniere ist platt. Zu wenig getrunken. Ja, ist auch, könnte sein. Trinken ist grundsätzlich wichtig, ja. Aber es ist ein anderes Ding. Eine neue Nachricht. Mehr kauen kann man auch machen, ja. Wo wird das Eiweiß denn verdaut? Im Magen. Im Magen wird es auseinandergeschnitten. Und wenn man sehr viel Stress hat oder eine Nebenniere hat, die nicht mehr funktioniert, hat man auch zu wenig Natrium im Körper. Und wenn man zu wenig Natrium im Körper hat, dann hat man zu wenig Salzsäure im Körper. Und Salzsäure ist die Säure, die überhaupt das Eiweiß aufspaltet. Eiweiß muss durch Säure wie Magensäure aufgespalten werden. Jeder von euch hat bestimmt sich schon mal übergeben. Und das, was da rauskommt, riecht Säure. Riecht nach faulig. Und das ist die Magensäure, die noch nicht ganz fertig war mit der Aufspaltung. Und deswegen, Linda, kannst du dir aufschreiben, Beta-In-HCL kaufst du dir. Und zu jeder eiweißreichen Mahlzeit 2 bis 4 Kapseln vorher und dann wird das Eiweiß aufgespalten. Darf ich die Kohlenhydrate am Morgen aufsparen? Ja. Und dafür mittags essen. Wann du die isst, ist für die Kalorienbilanz egal, aber für den Hormonhaushalt macht es was aus. Genau. Ja, sehr gut. Sag noch was über Ketone. Ja, also das ist das Wunder des Körpers. Unser Körper kann Energie verbrennen aus Zucker, Energie verbrennen aus Fett und auch Energie verbrennen aus Eiweiß. Eiweiß als Energie zu verbrennen, ist natürlich katabol, ist blöd. Wirst du immer schlaffer. Und immer dünner und deine Muskeln bauen sich ab, Knochen bauen sich ab. Das ist nicht gut. Zucker zu verbrennen ist für manche Menschen gut, wenn sie das sehr gut können und sehr gute Ausdauerleistung haben wollen, ist es gut. Für die Leute, die mit Blutzucker Probleme haben, wo der Blutzucker immer schwankt und eher zunehmen und keine Energie haben, so Energielöcher haben, für die wäre es besser, mit sogenannten oder auf Ketone zu leben. Ketone sind also Energiestoffe, die die Leber bildet und die werden aus dem Fett, aus Nahrungsfett oder Körperfett gebildet, damit man halt Energie hat. Und du musst dich halt fragen, möchtest du lieber Zucker verbrennen oder möchtest du lieber Körperfett verbrennen? Und wenn du sagst, ich bin eher jemand, der Körperfett verbrennen möchte, weil ich habe zu viel davon, dann macht es Sinn, sogenannte exogene Ketone zu nehmen. Also man muss trotzdem weniger essen, deswegen kann man nicht alles reinschaufeln. Aber wenn du dann so ein Pulver nimmst, ich habe das im Schrank jetzt, gerade vom Training welche getrunken, diese exogenen Ketone sorgen dafür, dass die Leber Ketone bildet, also diese Fettverbrennungsstoffe. Und du gehst dann an deine Fettverbrennung ran. Und du hast einen geraden Blutzuckerspiegel. Gerader Blutzuckerspiegel und keine Blutzuckerachterbahn bedeutet auch weniger Entzündung im Körper, keine Migräne. Also es hat relativ viele Vorteile. Der Nachteil von diesen Pulvern ist natürlich der Preis. Das kann sich nicht jeder leisten, das muss man auch ganz klar sagen. So ein Tütchen kostet, was kostet 6, 7 € oder so. Also das ist so der einzige Nachteil. Das muss man sich auch schon leisten können. Das kann man also nur machen, wenn man sagt, Fitness ist meine Welt, Ernährung ist meine Welt und ich möchte mehr Fett verbrennen. Das ist so der einzige Nachteil. Ansonsten würde ich jedem raten, der Körperfett verbrennen will, Migräne hat, Zellulite hat, Lipödem vor allen Dingen hat, Ketone zu nehmen. Pulver. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Jetzt ist hier noch ein Tipp. Warte mal, wer fragt das? Andrea, hast du noch einen Tipp, was man machen kann, um den Cholesterin zu senken? Ja, Beta-Glucan ist das Beste, um Cholesterin zu senken aus der Nahrung. Beta-Glucan ist ein Stoff aus dem Hafer. Wenn man also 40 Gramm Entschuldigung, 40 Gramm Haferkleie enthält 4 Gramm Beta-Glucan, das kann man am Tag essen. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, ich will Nahrungsergänzung was machen, gibt es eine Nahrungsergänzung, die heißt roter Reis. Und der rote Reis enthält so natürliche Statine, die auch den Cholesterinspiegel senken können. Monika sagt, mein Cholesterin ist gestiegen, seit ich mich ketogen ernähre. Das wird kurzfristig natürlich so passieren müssen, weil der Körper früher noch nie so viel Fett verbrannt hat. Und das wird sich dann angleichen. Das ist eine Reaktion des Körpers. Das ganz, die ganz normal ist. Das wird sich dann angleichen. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart und alles Gute, Steffen. Vielen Dank, dass du wieder mich gerettet hast hier. Ich kriege dann nachher die PayPal-Leistung. So, und Manja hat sich nicht ganz weiter ausgezogen, aber gut, so müssen wir jetzt mit leben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis demnächst. Tschüss, tschüss. Danke.